Deutschlandfunk Kultur heute.
Ja, am Mikrofon ist Anna Kohn. Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Meinen Namen habe ich Ihnen gerade genannt und da sind wir schon beim ersten Thema hier in Kultur heute. Es geht nämlich um Namen und um die Frage, was es bedeutet, wenn man den Namen eines Einzelnen nicht mehr ausspricht. Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern hat genau das heute angekündigt. Sie will den Namen des mutmaßlichen Attentäters von Christchurch niemals nennen und sie fordert die Neuseeländer auf, es ihr gleich zu tun.
He sought many things from his act of terror, but one was notoriety. And that is why you will never hear me mention his name.
Also Ardern sagt, der mutmaßliche Attentäter habe versucht, traurige Berühmtheit zu erlangen und deshalb werde sie seinen Namen gerade nicht sagen. Professor Jochen Hörisch ist Literatur- und Medienwissenschaftler an der Universität Mannheim. Er hat sich viel mit diesem Thema beschäftigt und ich habe ihn gefragt, was ist das denn für ein Vorgang, wenn wir den Namen von jemandem nicht mehr aussprechen? Was genau passiert da?
Dann kommt man in ganz eigentümliche Bereiche hinein, nämlich entweder in göttliche Bereiche, man darf den Namen Jahwe nicht aussprechen, wenn man ein frommer, gottesgläubiger Mensch ist, oder man darf, um an Populärliteratur von heute zu erinnern, den Namen dessen, der nicht genannt werden darf, Harry Potter, nämlich Lord Voldemort, ich nenne ihn jetzt und erschaudere dabei, nicht benennen. Ich denke, dass der Punkt ganz positiv gemeint ist, den Ardern da aussprechen will und auf den sie raus will, solchen Leuten keine Vervielfältigungsmöglichkeiten zu geben, aber zugleich überhöht man sie, so als hätten sie die Qualität von mythischen Gestalten wie Lord Voldemort. Genau das haben sie eigentlich nicht verdient. Es kann sogar umgekehrt dialektisch so sein, dass man in dem Maße, wie man eben an sie nicht erinnern will, genau das Gegenteil erreicht. Es gibt diese authentische Anekdote, dass Kant einen Krach hatte mit seinem Diener, der hieß Lampe, der hatte den schönen Namen Lampe, und dann notiert sich Kant auf seine To-Do-Liste, der Name Lampe muss unbedingt vergessen werden. Also er ist schon auf dem Weg in die Demenz, dieser ganz große Philosoph. Und in solche Paradoxien verwickelt man sich. Ich finde es absolut plausibel und nachvollziehbar, dass man einem massenmörderischen Menschen nicht den Auftritt leistet, den er gerne hätte, dass man sich nicht zum Büttel macht und etwa sein Video nicht weiter verbreitet. Vollkommen richtige Initiative. Wenn man sagt, den Namen darf man nicht benennen, dann kommt man, denke ich, unfreiwillig auf Abwege, die genauso eine idiotische Gestalt, die man wirklich in jeder Art und Weise eigentlich verachten und ablehnen muss, eine Qualität mitgibt, die er gerade eben nicht verdient hat.
Aber ist das nicht auch so der Versuch, dem Täter somit das Persönlichste zu entreißen, was er oder auch sie in anderen Fällen hat? Also Jacinda Ardern hat auch gesagt, wir in Neuseeland, wir werden ihm nichts geben, nicht einmal seinen Namen. Also ist das nicht auch der Versuch, das Selbstverständlichste eigentlich der Identität zu entreißen?
Nun, es ist ja so, dass unser Eigenname eben nicht unser eigener Name ist. Wir kommen als sprachlose Wesen auf die Welt, ein schreiendes, kleines Bündel. Und dann wird man, wenn es nach klassischem Ritus verläuft, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft und kriegt seinen Namen. Das ist der Inbegriff der Fremdbestimmung. Also Eltern im Namen Gottes entscheiden darüber, wie wir zu heißen haben. Wir suchen uns unsere Namen ja nicht selbst aus. Also es ist, glaube ich, eine völlig falsche Semantik und ein falscher Ansatz, wenn man davon ausgeht, dass der Name das eigentlich Authentische ist. Nichts ist so fremdbestimmt wie der Eigenname.
Mhm. Und wie stehen Sie dann dazu, dass, was Ardern ja auch vorgeschlagen hat, dass man stattdessen die Namen der Opfer sagen soll, oft sagen
Vollkommen
soll?
Vollkommen richtig. Das ist absolut der richtige Ansatz, dass man die Opfer in den Mittelpunkt stellt und sagt, diese Lebensgeschichte ist von diesem Menschen brutal unterbrochen worden. Und der hat auf jede Phase seines Lebens zurückblicken können, bis dahin das Leben hat nicht weitergehen können. Also genau der Impuls, den wir etwa bei den Stolpersteinen haben, dass wir nicht einfach sagen, die Nazis haben 6 Millionen Juden umgebracht, sondern dass da auf dem Boden zu lesen steht, dieser Mensch ist an diesem Tag in diesem Alter in Auschwitz von Nazis, deren Namen man nennen muss, die wissen wir, das war dann Mengele, das war dann Himmler und dergleichen mehr, umgebracht worden unter grausamsten Umständen, den Opfern ihre Namen zu lassen und sie zu benennen und die megomane Impulse des Mörders eben nicht in den Mittelpunkt zu stellen, da scheint mir der absolut richtige Ansatz zu sein.
Professor Jochen Hörisch war das, Literatur- und Medienwissenschaftler von der Uni Mannheim. Und wir haben darüber gesprochen, ob man die Erinnerung an jemanden auslöscht oder ihn nicht sogar mythisch überhöht, wenn man seinen Namen nicht mehr ausspricht. Weg mit Komposition, mit Pinsel, mit klassischer Malerei, her mit Feuer, Licht, Keramik. Otto Piene war Ende der 50er Jahre sicher einer der radikalsten Künstler in Deutschland. Als Mitbegründer des Künstlerkollektivs Zero in Düsseldorf wollte er einen vollständigen Bruch mit der Kunst herbeiführen. Weg von der subjektiven Kunst hin zur absoluten Objektivität. Piene wurde maßgeblich beeinflusst von Lucio Fontana, also dem italienischen Künstler, der Leinwände durchlöcherte und zerschnitt. Das Artmuseum im Bahnhof Rolandseck in Remagen zeigt jetzt in einer Ausstellung Werke von Otto Piene im Dialog mit Werken von Lucio Fontana. Otto Piene, Alchemist und Himmelsstürmer, heißt die Ausstellung. Anja Reinhardt hat sie gesehen.
Viele kleine Lichtpunkte schwirren über die Wände des abgedunkelten Raumes. Sie leuchten auf, verschwinden wieder, kommen zurück. Manchmal scheinen Schleier wie Polarlichter auf.
Licht ist für ihn wirklich ein fundamentales Gestaltungselement. Er sagt ja selber, das Licht malt. Das Licht ist auch das, was hier sozusagen dieses Ganze zum Klingen bringt.
Jutta Matern, Kuratorin der Ausstellung.
Dieses Typische auch, dieses Verwenden von perforierten Flächen, Lichtsiebe oder auch Rastersiebe, die bei seinen frühen Arbeiten eine Rolle spielen. Also eine Struktur zu schaffen, die Licht gefiltert und ornamental auch durchlässt. Also es ist so eine Sache, die sich durch sein ganzes Werk auch hindurchzieht. Und so ist das hier das Himmelsvlies ein wenig, von dem man sich hier umfangen fühlen kann.
Es ist ein Glücksfall, wenn eine Ausstellung nicht nur über den Werkdialog zweier Künstler, hier Otto Piene und Lucio Fontana, überraschende Erkenntnisse hervorbringt, sondern wenn die Kunst auch noch mit der Architektur korrespondiert. In diesem Fall mit dem Anbau des Architekten Richard Meyer, der vor rund 15 Jahren ein Museum mit riesigen Fenstern in den steilen Rheinfelsen über dem Bahnhof Rolandseck setzte. Das Licht, das Oberflächen immer wieder neu gestaltet, das als Energie Neues schaffen kann, aber auch eine zerstörerische Komponente hat, dieses Licht interessierte Otto Piene. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs wurde er als Flakhelfer eingesetzt. Licht und Dunkelheit waren jeweils Schutz und Bedrohung zugleich.
Sonne und Mond beispielsweise, also Themen, die er ja auch bearbeitet. Licht und Dunkelheit, Schwarz und Weiß, also diese Gegensatzpaare, die sich aber auch sozusagen auf eine Art befeuern, verstärken, aber auch für sich stehen.
Otto Piene interessierte vor allem die Verwandlung der Elemente durch Energie. Durch Licht, Feuer oder Wind oder die Krafteinwirkung des Künstlers. Im Artmuseum sind frühe Arbeiten zu sehen, in denen die Fläche der Leinwand zum Raum wird, durchlöchert oder geprägt. Die Feuerbilder natürlich auch, die trotz oder wegen der zerstörerischen Energie, der sie ausgesetzt waren, zart und poetisch wirken. Die künstlerischen Parallelen zu Lucio Fontana, gut 30 Jahre älter als Piene, offenbaren sich aber vor allem in den vielen Keramiken.
Wesentlich sind hier die Bukis, die frühen plastischen Malereien von Fontana. Später gibt es ja die geschlitzten Arbeiten, die Tagli, für die er ja sozusagen Berühmtheit erlangt hat. Aber eben diese Bukis, die wirklich, wenn man rund geht, zum Teil auch an so Planetenoberflächen erinnern, ja, und auch seine Skulpturen. Das hat mich interessiert, sein Umgang mit Oberfläche im Verhältnis zum Umgang der Oberfläche bei Piene.
Unbekannte Oberflächen flimmerten Ende der 60er Jahre weltweit über Bildschirme. Der Mond wurde erobert. Zerstörerische Energien bedrohten die ganze Welt im Wettlauf um die gewaltigste Atombombe. Anfang der 70er Jahre entdeckte die Wissenschaft ein erstes schwarzes Loch, das sich beobachten ließ. Sieht man die Keramiken von Piene und Fontana, meint man, das alles darin zu sehen. Runde Formen mit rauen Oberflächen, deren Öffnungen den Betrachter magnetisch hineinziehen. Für Otto Piene war der wissenschaftliche Aspekt seiner Kunst, die Freude am Experimentieren und Entdecken, ein wesentlicher Motor. Immerhin arbeitete er in den USA am Massachusetts Institute of Technology. In seiner Kunst ging es immer auch um die Transformation eines Materials von einem Zustand in einen anderen. Dabei spielte auch die Philosophie eine Rolle, besonders ein Satz seines Kölner Professors Bruno Liebrux.
Wie kommt es denn, dass wir in einen Raum, zum Beispiel einen Konzertsaal oder ein Museum gehen und verwandelt, erfrischt, erneuert wieder herauskommen? Wie kommt das?
Otto Pienes und Lucio Fontanas Arbeiten weisen zwar formal und ideengeschichtlich ohnehin eine große Nähe auf, aber Kuratorin Jutta Matern gelingt es im Artmuseum auf ganz besondere Weise, die Werke dieser beiden Künstler noch einmal in Beziehung zueinander zu setzen, sie miteinander sprechen zu lassen, sowohl das Radikale als auch das Spielerische, Utopische deutlich zu machen. Ganz im Sinne Otto Pienes kommt der Besucher aus dieser Ausstellung mindestens erfrischt, wenn nicht sogar erneuert heraus.
Anja Reinhardt über die Ausstellung Otto Piene, Alchemist und Himmelsstürmer. Die Ausstellung ist noch bis zum 5. Januar 2020 im Remagen im Artmuseum im Bahnhof Rolandseck zu sehen. Wie gehen wir um mit wachsenden Städten? Das ist die Frage, um die es jetzt geht hier bei Kultur heute. Also genauer gesagt, wie gehen wir um mit Platzmangel, mit Integration, mit Gentrifizierung? Der Soziologe Richard Sennett beschäftigt sich schon lange mit diesen Problemen. Sennett lehrt Soziologie und Geschichte an der London School of Economics und an der New York University. Und Sie kennen ihn vielleicht von seinen Büchern Der flexible Mensch oder Zusammenarbeit. In seinem jüngsten Buch, Die offene Stadt, geht Sennett der Frage nach, wie eine Stadt aussehen kann, die geprägt ist von Vielfalt und von Veränderung. Michael Köhler hat Richard Sennett für uns getroffen.
Bis 2050 werden voraussichtlich 2/3 der Weltbevölkerung in Städten leben. Das Wachstum ist weiterhin ungebrochen. Und wenn Menschen wie in Mexiko-Stadt 3 oder 4 Stunden fahren, um ein Krankenhaus zu erreichen, dann ist das nicht in Ordnung, sagt Soziologe Richard Sennett.
Part of the effect is that this has become a new site for capitalist exploitation.
Ein Teil der Auswirkung ist es, dass ein neuer Schauplatz für kapitalistische Ausbeutung entsteht. Nicht für die allerärmsten Einwanderer in die Stadt, sondern für die stabile Arbeiterklasse und die Schichten darüber. Wir bauen Städte, die sehr standardisiert aussehen, mit geringer Qualität, mit sehr wenig öffentlichen Plätzen, die von Menschen genutzt werden können. So ist das städtische Wachstum eher eine Art des Abbaus, eine Verschlechterung der Stadt.
So this urban growth is also a kind of degradation of the city.
Das Problem wachsender Städte sei aber nicht der Verlust an Intimität, der Verlust an Nachbarschaft und Vertrautheit, sagt Richard Sennett.
The problem is integration.
Das eigentliche Problem liegt in der Integration, ob die Menschen Arbeit finden, die außerhalb der lokalen Gemeinschaft ist, in der sie sich niedergelassen haben, wie sie sich kulturell integrieren mit Menschen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten oder wie die verschiedenen Religionen im öffentlichen Raum miteinander klarkommen. Das Problem, so erscheint es mir, ist nicht Intimität, sondern Integration.
So, the problem to me is not intimacy, but integration.
Wer beabsichtige, soziale Spannungen zu vermeiden, der verschiebe nur das Problem.
It is not the right way. Friction's part of life.
Es ist nicht der richtige Weg. Reibungen und Konflikte gehören zum Leben. Man muss sie bewältigen und nicht davor weglaufen. Mit dem Anwachsen der extremen Rechten ist ein falscher Glaube entstanden, zu meinen, wenn man Menschen nur ausschließt, separiert, dann bekäme man auch sozialen Frieden. Nein, das bekommen sie nicht. Ich denke, die Herausforderung in Europa ist, wie man miteinander in Berührung kommt. Der Weg, den ich in meinem Buch vorschlage, ist nicht liberales Gutmenschentum und über Unterschiede zu reden, sondern etwas sehr Handfestes, nämlich dass Menschen eine körperliche, eine physische Erfahrung machen, mit Menschen zu leben, die anders sind, sogar dann, wenn wir gar nicht miteinander reden.
Corporal bodily experience of living with people who are different, even if they don't have verbal interaction.
Vielmehr müssten die Grenzen zwischen den Stadtteilen durchlässiger werden, offener. Dazu zähle auch, dass an großen Plätzen mehr geschehen müsse. Ein Stadtzentrum, das nur aus einer Einkaufsmeile besteht, bedeutet für Leute ohne Geld, dass sie nicht teilhaben können am Angebot. So könnten etwa auch Schulen zwischen verschiedenen ethnisch oder religiös geprägten Stadtteilen zum Miteinander beitragen. Es gäbe viele solcher Werkzeuge, aber sie würden kaum genutzt, erklärt Sennett. Was also tun gegen Verteuerung und Entmischung der Stadtteile? Was tun gegen Gentrifizierung? Gesetze? Mietpreisbremse? Dritte Orte schaffen?
Everything. Some problems of gentrification are easy to solve.
Alles. Einige Probleme mit der Gentrifizierung sind rasch gelöst, wenn der Eigentümer von Büros oder Geschäften nicht das Recht hat, die Mieten in kurzer Zeit zu erhöhen. Verlangsamen Sie den Prozess der Gentrifizierung.
You slow down the process of gentrification.
Was wir bräuchten, sei eine Art Ethik des Bauens für unsere Städte, meint der Soziologe. Das fordert Richard Sennett auch in seinem jüngsten Buch.
That's what I'm trying to think through. How do you get between nowhere and everywhere, this somewhere?
Das versuche ich ja zu durchdenken. Wie finden Sie zwischen dem Nirgendwo und dem Überall Ihr Irgendwo, Ihren Platz?
Der Urbanist Richard Sennett in einem Beitrag von Michael Köhler. Und mehr von Richard Sennett können Sie übrigens auch noch einmal am 31.03. hier im Deutschlandfunk hören. Dann senden wir in Essay und Diskurs ein längeres Interview mit ihm, Sonntag, 31.03. ab 9.30 Uhr. Und wenn wir schon von großen, wachsenden Städten in Deutschland sprechen, dann sind wir natürlich direkt auch in Berlin. Dort soll ja ab Ende 2019 das Humboldt-Forum schrittweise im wiederaufgebauten Berliner Schloss eröffnen. Und wie alle Museen zurzeit will auch dieses natürlich versuchen, ein möglichst breites, sprich diverses und vor allem auch jüngeres Publikum anzuziehen. Viele Museen versuchen das ja mit digitalen Angeboten und diesen Weg will auch das neue Humboldt-Forum gehen. Dort wurde heute die App Mein Objekt in einem ersten Probelauf vorgestellt. Sie ist Teil des Pilotprojekts Museum 4.0, gefördert durch Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Wie die neue App funktioniert, das konnte Christiane Habermals heute schon einmal selbst testen.
Am Anfang steht ein Date. Ich muss ein Objekt finden, das ich attraktiv finde und das sich auch für mich interessiert. Bloß, dass ich noch gar nicht genau weiß, auf wen ich mich einlasse. Denn auf den Fotos, die ich wie beim Tindern auf dem Smartphone entweder nach rechts top oder nach links flop wischen kann, sind nur kleine Bildausschnitte zu sehen. Ich wische. Schließlich habe ich Erfolg.
Ah, jetzt kommt zu einem Match. Okay, also der Kopf des heiligen Sebastian, der interessiert sich auch für dich und du kannst jetzt eine Konversation mit ihm anfangen.
Oh, wie spannend, okay. Ein Dialogfeld öffnet sich. Der heilige Sebastian begrüßt mich. Zu sehen ist nur der Teil eines steinernen Mundes. Die Mundwinkel sind schmerzvoll nach unten gezogen.
Salve, zunächst möchte ich erklären, warum ich etwas unglücklich bin. Denn so wie ich hier präsent werde, kennt mich niemand. Als was kennt man sie denn? Als Märtyrer und Heiliger.
Christian Stein von der interdisziplinären Spieleforschungsplattform GameLab, das die App für das Humboldt-Forum entwickelt, zeigt mir, wie ich mit dem heiligen Sebastian intensiver ins Gespräch kommen kann. Schließlich ist es mein erster Chat mit einer Museumsfigur. Ich erfahre, dass er normalerweise von Pfeilen durchbohrt dargestellt wird, die der römische Kaiser auf ihn abfeuern ließ, weil er dem Christentum nicht abschwören wollte. Außerdem, dass er nur scheintot war und durch eine schöne Frau wiedererweckt wurde, um sich gleich noch einmal für seinen Glauben hinrichten zu lassen. Am Ende lädt mich der heilige Sebastian ein, ihn im Museum zu finden. Mit dem Smartphone in der Hand laufe ich durch die Hallen und suche nach dem mir nun schon vertrauten, herabhängenden Mundwinkel. Es dauert, bis ich ihn gefunden habe, geschaffen vom italienischen Renaissance-Bildhauer Agostino de Fondulis. Jetzt habe ich die Wahl, ob ich noch ein bisschen mit ihm plaudern will oder ein Foto von ihm machen möchte. Auch ein Selfie mit uns beiden ist drin. Fotografieren im Museum ausdrücklich erlaubt. Die Erkenntnis dahinter, erklärt mir Stein, viele Menschen können die Welt gar nicht mehr wahrnehmen, wenn sie sie nicht durch ein Smartphone betrachten.
Zum Beispiel das Fotografieren von Objekten im Museum sieht man ganz häufig in ganz vielen Museen. Leute tun das fast schon aus Verzweiflung, weil sie sich mit den Objekten auseinandersetzen wollen, aber gar nicht mehr so richtig wissen, wie das geht.
Ich kann den heiligen Sebastian in einer persönlichen Fotogalerie abspeichern und erneut losziehen. Die App, erfahre ich von Christian Stein, hat mich als kulturinteressierte Museumsbesucherin identifiziert und wird mir jetzt nur noch entsprechend angepasste Dialoge anbieten. Ich bin irritiert. Wie hat der Algorithmus das herausgefunden? Nur durch die Auswahl des heiligen Sebastian als Chatpartner?
Durch alle Auswahlprozesse am Anfang, das heißt sowohl die Dislikes als auch die Likes, wurde sozusagen kategorisiert, welche Kategorie wahrscheinlich am zutreffendsten ist.
Ich versuche, das System zu überlisten und gebe den pubertierenden 16-Jährigen. Beim nächsten Chat interessiere ich mich nicht für Renaissance-Putti oder Skulpturen, sondern für etwas Technischeres, ein Chorgestühl. Es fragt mich, ob ich Rätsel mag oder lieber nichts so Schwieriges. Lieber nicht so schwierig, gebe ich an. Ich bin einer und gleichzeitig bin ich viele. Was kann ich sein? Fragt mich das Chorgestühl. Zur Auswahl steht, das finde ich noch heraus oder du bist vollkommen gestört. Ich klicke auf Letzteres. Vollkommen gestört.
Damit hast du das Objekt verschreckt und es möchte nicht weiter mit dir reden. Das heißt, genau, Objekte haben auch Charakter. Das ist ganz wichtig. Wir wollen Objekte eben nicht steril und objektiv darstellen, sondern sie mit Ecken und Kanten darstellen.
Zum Schluss chatte ich noch mit einer Benin-Bronze. Das Objekt klärt mich auf, dass es nicht aus Berlin stammt, sondern aus Benin, Westafrika. Um mich hat es viel Streit gegeben, sagt die Figur. Englische Soldaten haben mich im Krieg geraubt. Findest du, man sollte mich zurückgeben? Ich gebe mich störrisch. Nein, sage ich, du gehörst doch jetzt hierher. Die Benin-Bronze ist geduldig mit mir. Es wäre aber doch schön, sagt sie, wenn zumindest meine Geschichte im Museum erzählt werden würde. Ich stimme zu und mache ein Selfie mit ihr. Mein Fazit? Ein klares Like. Für jüngere Museumsbesucher kann sich mein Objekt zum sprichwörtlichen Renner entwickeln, weil sie einfach Spaß macht. Und jünger heißt in der Museumswelt bekanntlich Under 40.
Also, ich habe gerade nachgesehen, bei Twitter hat Christiane Habermals das Selfie mit dem heiligen Sebastian noch nicht gepostet. Die neue App für das Humboldt-Forum heißt Mein Objekt. Und jetzt ist Karin Fischer bei mir mit den Kulturmeldungen.
Der Strahlener Übersetzerpreis geht in diesem Jahr an Olga Radetzkaya. Die Autorin, Übersetzerin und Redakteurin erhält die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung für ihre deutsche Übertragung von Viktor Schklowskis Roman Sentimentale Reise aus dem Russischen. Das hat die Kunststiftung NRW heute bekannt gegeben. Die 54-Jährige werde außerdem für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Der Strahlener Übersetzerpreis gehört zu den höchst dotierten Literaturpreisen im deutschsprachigen Raum und wird seit 2001 in Kooperation mit dem Europäischen Übersetzerkollegium im niederrheinischen Strahlen vergeben. Russische Medien feiern ihn als Kultregisseur und Präsident Wladimir Putin würdigte ihn als großen Pädagogen. Im Alter von 93 Jahren ist in Moskau Marlene Khodziev gestorben. Seine Filme prägten die sogenannte sowjetische Tauwetterperiode der 1960er Jahre, als sich unter Chruschtschow die Kultur der damaligen Supermacht etwas freier bewegen konnte. Khodziews Filme, darunter Frühling in der Saretschnaja Straße von 1956 und Ich bin 20 Jahre alt von 1965, sind in Russland bis heute populär. Der Regisseur war 1925 im damals sowjetischen Tiflis als Sohn überzeugter georgischer Kommunisten geboren worden. Sie setzten seinen Vornamen aus den Teilen Mar von Marx und Len von Lenin zusammen. 2009 hatte Khodziev in einer Art von Revolte von mehreren Regisseuren gegen den Oscar-Preisträger Nikita Michalkov den Vorsitz im Filmemacherverband übernommen. Er hatte ihn als Demagogen beschimpft und ihm vorgeworfen, dieser nutze seine Kreml-Kontakte nur für eigene Geschäftsinteressen, statt der Filmindustrie in Krisenzeiten zu helfen. Deutschland möchte das Bauhüttenwesen ins UNESCO-Register guter Praxis zum Erhalt immateriellen Kulturerbes aufgenommen wissen. Bauhütten kombinierten seit Jahrhunderten traditionelles Handwerk mit neuesten Technologien, heißt es in dem Vorschlag, den Deutschland zusammen mit Frankreich, Norwegen, Österreich und der Schweiz eingereicht hat. Viele monumentale Bauten in ganz Europa, wie zum Beispiel Kirchen, Burgen oder Kathedralen, könnten nur durch die gemeinsame Arbeit von Bauhütten erhalten werden, sagte Maria Böhmer, die Präsidentin der deutschen UNESCO-Kommission. Überlieferte Handwerkstechniken werden von Steinmetzen und Bildhauern, Dachdeckern oder Malern lebendig gehalten und modellhaft weitergegeben.
Vielen Dank an Karin Fischer, das war Kultur heute. Um kurz nach sechs geht's hier weiter mit den Informationen am Abend. Ein Thema wird dort die Versteigerung der 5G-Frequenzen sein, ein anderes die Ratlosigkeit in London vor dem EU-Gipfel, Stichwort Brexit. Mein Name ist Anna Kuhn, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.